Ich nehme euch in eine Besonderheit heute mit hinein aus dem Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium gibt es nämlich die Begebenheit, wo historisch-kritische Theologen sagen, naja, das ist ja jetzt doppelt aufgeschrieben. Aber manches passiert auch zweimal. Ich weiß nicht, wie ihr so lebenstechnisch drauf seid, aber mir ist schon zweimal der Sprit vor der Tankstelle ausgegangen. Also ich bin schon über 50 und dann kann sowas vorkommen, dass der Zeiger zwar deutlich im roten Bereich und nicht hinter dem roten Bereich ist, aber dass der Tank trotzdem leer ist. Und so ähnlich ist es hier in dieser Begebenheit auch. Das passiert jetzt zum zweiten Mal im Markus-Evangelium. Und zwar im Markus-Evangelium Kapitel 8, ab Vers 1 bis Vers 9, passiert etwas, wo wir, denke ich, ja, also das kennen wir. Das kennen wir nicht nur aus der Bibel, sondern das kennen wir aus der Praxis. In Vers 1 bis 9 steht nämlich im Markus-Evangelium, in jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verhungern nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und Jesus fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen: 7. Da befahl er der Menge, nämlich Jesus, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie austeilen, und sie teilten dem ganzen Volk aus. Sie hatten auch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er, auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brote auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Ich habe ja schon gesagt, es ist zum zweiten Mal passiert, und das erste Mal, nämlich die Speisung der 5000, steht im Markus-Evangelium in Kapitel 6, Abvers 30. Das ist auch die bekanntere Stelle. Das ist da, wo 5 Brote und 2 Fische kommen. Und hier ist es bewusst anders. Jetzt ist es bewusst anders. Und doch ist es eigentlich dieselbe Stelle. Also mein erster Stift, der hat ein bisschen Arbeitsverweigerung. Jetzt muss man einfach den zweiten Stift nehmen. Menschen sind nicht so einfach zu malen. Deswegen brauche ich heute Morgen deine Fantasie. Das sind also keine I-Punkte, das sind Menschen. Die gehen nur schneller. Die lassen sich einfacher malen. Also, wenn du dich in dieser Menge erkennst, ist es gut. Wenn du dich noch nicht mit dieser Menge identifizieren kannst, dann hast du ungefähr noch 20 Minuten Zeit. Da ist also eine riesige Menge, 4000 Leute, die da sind. Und die haben alle ein kleines Problem. Und dieses Problem, das zeigt sich in dem Krummeln von den Bäuchen und Mägen und Gedärmen, die ja, wenn man Hunger hat, irgendwann Geräusche von sich geben. Das ist also nicht so angenehm, das ist nicht so toll. Und Jesus hört es auch. Er
nimmt alles wahr, was so um ihn herum ist. Er sieht also nicht nur die Natur und er ergötzt sich nicht nur daran, dass er Menschen irgendetwas predigen kann, sondern Jesus nimmt uns immer ganzheitlich wahr. Jetzt ist es natürlich ein Erwachsenenwort, so ein geschwollenes Erwachsenenwort. Und nimmt uns ganzheitlich wahr, bedeutet, wir bestehen ja aus einem Körper, den können wir alle sehen. Und Gott sei es gedankt, haben wir den heute nicht so wie im Winter angezogen. Das heißt, man sieht ein bisschen mehr die Konturen. Dann haben wir einen Geist, das ist das Denken. Und wir haben eine Seele, das ist die Ewigkeit, die Gott uns eingehaucht hat und die auch wieder zu Gott möchte. Und so nimmt uns Gott wahr. Und normalerweise guckt Jesus... Also Jesus habe ich ein bisschen größer gemalt. Ich mache ihn jetzt noch ein bisschen ähnlich zu dem, wie seine Schrift ist. Also Jesus nimmt die Menschen ganzheitlich wahr und er merkt, die haben richtig, richtig Hunger. Die haben Hunger in ihrer Seele und da konnte Gott durch Jesus ihnen nun das Entscheidende geben. Ja? Also er hat ihnen Brot gegeben. Und zwar Brot des Lebens. Das hat ihnen Jesus gegeben, weil das ist ihm wichtig. Er möchte gerne, dass die Menschen zu ihm kommen. Er möchte nicht, dass Menschen Gebote einhalten. Das ist ihm nicht so wichtig. Das ist eine Folge aus dem, wenn man jemanden gern hat, dass man für ihn lebt und nicht gegen ihn lebt. Aber Jesus möchte eigentlich uns etwas geben. Deswegen diese Geschichte mit dem Kreuz. Jesus hat uns etwas gegeben. Das ist Jesus ganz wichtig. Er kommt immer als Erstes und er gibt. Also Gott kommt nie und will von dir, sondern Gott kommt immer und gibt aus seiner Fülle. Und seine Fülle, ihr merkt schon ein leichtes Lächeln auf meinem Mund, gell? Seine Fülle für die 4000 Menschen, nachdem er so durchgezählt hat, was ist denn noch alles da? Seine Fülle, das war die 7. Ich vermute mal, die hatten Fladenbrot, weil das hat man damals so gemacht. So, man hat Teig gemacht und hat es dann über dem Feuer so flach gebacken und hat sich das dann einfach so abgerissen. Und sie hatten 7. 7 von diesen Broten. Ich stelle mir vor, wenn die 7 Brote einfach so verteilt geworden wären, hätte wahrscheinlich jeder einen Krümel bekommen. Ihr merkt, das Buch passt zur Predigt, hätte jeder einen Krümel bekommen. Aber Jesus möchte gerne wissen, wie lernfähig sind seine Nachfolger. Also wie gut passen seine engsten Mitarbeiter, seine Jünger auf? Wie lernfähig sind die? Wie bereit sind die? Und er stellt fest, ja, die haben Hunger und die brauchen was. Und jetzt kommt bei den Jüngern diese Umkehrung in ihr Leben hinein. Nämlich normalerweise wurden die Jünger beschenkt. Also man bräuchte ja nicht unbedingt den Judas mit der Kasse, wenn es nicht regelmäßig irgendeine Spende gegeben hätte. Wenn nicht irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, oh Jungs, ihr macht das so toll, komm, ich gebe euch noch eine kleine Spende. Also hat man aus der Not heraus den Judas zum Kassenwart gemacht, ja, zum Banker. Der hat das Geld aufbewahrt, der hatte ein Büchlein und hat aufgeschrieben, so viel habe ich von der Maria, so viel habe ich vom Josef, so viel habe ich von diesem und jenem gekriegt. Und dann hatte er seine Kasse und wenn irgendwas zum Einkaufen war, dann hat er ganz genau geguckt, reicht es oder reicht es nicht, wie können wir uns das einteilen. Und auch die anderen Jünger, die waren eher davon geprägt, dass man eingeladen worden ist. Das ist immer schön, wenn man eingeladen wird. Das hat den coolen Vorteil, dass der eigene Kühlschrank nicht so abnimmt. Gell? Also wenn man dann nach Hause kommt, guckt man in den Kühlschrank rein und denkt, cool, immer noch alles da. Nichts weg. Gell? Also es hat Vorteile, wenn man eingeladen wird. Und so kamen diese Jünger in ein gewisses Lebensfahrwasser, auf einen gewissen Lebensweg. Und dieser Lebensweg hat so ausgesehen: Wir sind hier die heimlichen Stars. Wir werden beschenkt. Und wir kriegen sozusagen von den Leuten alles, weil er bereitet es vor. Und genau er kommt jetzt in diese, ich nenne es mal, Bedienermentalität hinein und sagt zu seinen engsten Mitarbeitern, zu seinen Jüngern: Wie viel haben wir denn? Und da kommen Ängste auf. Auf einmal fragt Jesus, er macht mal einen Kassensturz, so in eurem Kühlschrank und in euren Taschen und in euren Eimern und was ihr so alles habt. Also irgendwie werden sie ja die Fische transportiert haben. Bestimmt nicht in einer englischen Zeitung, das kann ich mir nicht vorstellen. Gab es nämlich damals noch nicht. Also irgendwo waren die Fische auch drin, diese kleinen Fische. Und Jesus befiehlt, dass sie nachgucken sollen, wie viel sie haben. Eben die sieben und eben die kleinen Fische. Und die stellen ganz schnell fest, diese kleinen Fische und die sieben Brote, die reichen nicht für uns. Also müssen die Leute uns was geben, damit wir Jünger satt werden. Und jetzt krempelt es Jesus um und sagt: Wir geben, was wir haben. Also Jesus macht eine Umkehrung. Jesus sagt nicht, das ist für uns, sondern Jesus sagt, das, was wir haben, das ist für die Leute. Und das macht was in diesem Moment. So gedanklich, nicht äußerlich, aber gedanklich macht es was mit denen, weil die auf einmal feststellen, wir haben ja gar nicht genug. Wir müssen da ja erstmal gucken, wie wir da an was rankommen. Und wir haben wahrscheinlich auch nicht genügend Geld. Also das, was wir haben, reicht nicht. Wir haben zu wenig. Jesus, das geht nicht. Und das ist menschliches Abwägen. Das hat uns Jesus auch gelehrt. Wir sollen einen Kassensturz machen. Wir sollen gucken, reicht das Geld für das, was wir machen wollen? Ist es genügend da? Aber jetzt ist eine andere Situation. Jesus möchte, dass seine engsten Mitarbeiter den Menschen etwas Gutes tun. Mit der Begrenzung, die sie haben. Und die Begrenzung heißt nun mal sieben. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sieben ist ja die geheiligte Zahl in der Bibel. Gell? Das ist die Woche. Das ist das, wo Jesus oder wo Gott es abgerundet hat. Die Zahl 7 ist besonders in der Bibel. Aber es würde nie reichen. Und wir sollen jetzt mit etwas, was nicht reicht, losgehen? Blamieren wir uns da nicht? Also, Kinder sind aber etwas unbedarft, aber wir Erwachsenen, wir wägen ja ganz genau. Ich kann ja nicht euch mit einbeziehen, aber ich wäge ab. So, also nehmen wir mal an, war jetzt wirklich so in den letzten Wochen, weil es so heiß war, ich Auto gefahren, standen immer wieder Autos neben der Straße. Und so mein Helfersyndrom hat gesagt, ja, du musst anhalten. Man muss den armen Leuten helfen, Männer wie Frauen. Aber mein Innerstes hat abgewogen, der hat schon die Motorhaube auf, das wird grundsätzlich. Neues Auto, Auslesegerät, ich habe überhaupt nichts dabei. Die sollen mal lieber den CCS rufen, der hat alles. Ich fahre dann lieber weiter. Und wenn es eine Falle ist, gell, und nachher hebt er mir die Knarre ans Hirn und ich muss einmal Geld hergeben, wir haben erst Monatsanfang. Wovon soll die Familie denn leben? Merkt ihr was? Wir Erwachsenen, wir wägen ab. Wir gucken so ein Stück weit ganz genau, wie haut es hin. Und Jesus wägt nicht ab. Er ist nicht derjenige, der da ganz genau guckt, kann das so werden oder nicht, sondern er gibt einen Auftrag. Und dieser Auftrag heißt: Zieht mal los. zieht los
mit euren 7 Broten und mit diesen nicht zählbaren kleinen Fischen. Und bevor ihr loszieht, bete ich noch drüber.
So steht es im Text. So hat er es gemacht. Also nicht mal jeder von seinen engsten Mitarbeitern, von seinen Jüngern, hat ein Brot gekriegt. Und auch nicht jeder hatte einen Kübel mit Fische in der Hand. Und Jesus stand da, wie wenn hinter ihm irgend so ein riesengroßes Catering-Unternehmen wäre. Also so eine Fabrik, so ein Mikro oder so ein Coop oder für was soll ich heute Morgen noch Werbung machen? Habt ihr noch was auf Lager? Ein Dämmer. Ein Aldi, genau, oder ein Lidl. Oder was wir alles so auf Lager haben. Ja? Also irgendwie könnte es ja auch sein, haben die Mitarbeiter gedacht, woher kommt das jetzt? Er hat einfach nur gedankt. Also Jesus hat ein Gebet zu seinem Vater im Himmel geschickt und hat gedankt für das, was wir haben. Diesen Gedanken, der da drin steckt, den finde ich total interessant. Jesus hat gedankt für das, was da ist. In unserer Kultur bitten wir für das, was wir nicht haben. Wir danken schon freundlich für das, was wir gekriegt haben. Im Nachhinein, wenn er uns was gegeben hat. Aber unsere Kultur ist so ausgerichtet, dass wir Gott bitten für das, was wir nicht haben. Und Jesus dankt für das, was da ist. Hast du dir als Frau, hast du dir als Mann, hast du dir als Ivan, David, Susanna, hast du schon mal dafür gedankt, wie Jesus, wie Gott dich gemacht hat? Also mit allen Frauen, so in den letzten Monaten, wo ich geredet habe, die haben mir immer gesagt, weißt du, ich gucke in den Spiegel und ich wäre ganz so wie du. Schlank und rank. Und ich habe die Frau so angeguckt, sei doch einfach dankbar, wie Gott dich gemacht hat. Guck doch mal in den Spiegel und sag Gott, danke, danke, dass ich so sein darf, wie ich bin. Dass Gott mich so ausgerüstet hat, wie ich jetzt hier bin. Dass ich in diesem, ich sag's mal so provokant, in diesem reichen Land der Schweiz leben darf. Das ist ein Vorrecht. Das ist eins der Länder, wo es den Menschen, wenn sie es einigermaßen anständig leben und zu was bringen, wo sie leicht wohlhabend oder wohlhabend leben können. Wo wir uns nicht Gedanken machen müssen, wie kommen wir am Ende des Geldes mit dem Monat zurecht, sondern wo wir leben können. Wo wir uns überlegen können, nehmen wir den Käse, den, holen wir uns den Joghurt, nein, heute nehmen wir eine Quarkspeise, wo wir aussuchen können. Gott hat uns in diesen Reichtum gestellt. Sind wir doch dankbar für das, wie er uns gemacht hat und wohin er uns gestellt hat? Natürlich, ganz cool, gell? Ich war gestern kurz bei der Family und bin heute Morgen über die Grenze gefahren und so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten nach der Grenze dachte ich so Mist, da steht der Zoll. Das brauche ich jetzt am allerwenigsten, da komme ich hoffentlich nicht zu spät. Und dann sehe ich so, wie der Zoll so ein ganz schickes, großes, breites, mit Reifen, wo ich denke, 4 von den Reifen, das ist mein Monatslohn, da gestanden ist und den haben sie so richtig schön zerbröselt, also auseinandergenommen, kontrolliert. Und dann habe ich zum Heiligen gesagt, danke, dass ich so einen alten Bus fahre. Der wird nicht kontrolliert. Ich fahre jetzt einfach weiter. Also danken für das, was wir haben und sich nicht nur ausstrecken nach dem, was vielleicht cool aussieht und was man auch mal haben könnte, aber bei all dem, was man dann hat, man muss es zum einen pflegen und zum anderen, ja, man muss es auch vertreten vor dem Zoll, wenn man über die Grenze will. Danken für das, was wir haben. Danken und mit dem klarkommen, mit diesen Begrenzungen, wo wir haben. Ein Freund von mir hat
nach dem 6. oder 7. Gehörsturz aufgehört zu zählen, wie viel Gehörsturz er noch hatte. Mittlerweile hört er auf dem einen Ohr wirklich gar nichts mehr. Und auf dem anderen Ohr hat er ein Hörgerät, das war teurer wie mein Motorrad. Und mein Motorrad hat keine 2000 Euro gekostet. Das war also deutlich günstiger. Ihr könnt euch also vorstellen, wie teuer dieses Hörgerät ist, damit er damit noch telefonieren kann. So wie ich rede für, zu leise für ihn, versteht er gar nichts. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es nicht aus Mitleid. Ich erzähle es aus dem raus, er ist ein genialer Klavierspieler. Und er hört sein eigenes Spiel nicht mehr. Und doch ist er Christ. Und er hat es aus Gottes Hand genommen. Hat sich umorientiert, manches umgestellt in seinem Leben und ist immer noch dankbar. Mir fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Weil als ich da hinten saß und den Lobpreis gehört habe und mich mit Susanna, David und Ivan ein bisschen unterhalten habe, das war einfach schön, das zu hören. Ich muss nicht immer mitsingen, ich kann es einfach auch genießen. Wenn ich mir vorstellen würde, ich könnte das nimmer hören, mir würde Entscheidendes fehlen. Und ich habe ihn gefragt, wie geht's dir damit? Und er hat zu mir gesagt, du, Gott gibt mir alles, was ich brauche. Und er trägt für mich so eine Dankbarkeit raus, wo ich denke, ja, es ist diese Einfachheit. Nehmt doch diese 7 Brote und seid dankbar. Nimm doch das bisschen, was du hast, was ich habe, und sei dankbar dafür, was ich dir gegeben habe in deinem Leben. Und der nächste Aspekt, der nächste Punkt, und setze das, was ich dir gegeben habe, für mich, für Gott ein. Setze das für mich ein. Deine Begrenzung, das, was ich dir anvertraut habe, setze das für mich ein. Markus schreibt sehr knapp. Von daher interpretiere ich. Und ich kann nur sagen, wie es mir gegangen wäre, wenn ich jünger gewesen wäre und er mich losgeschickt hätte und ich hätte so, ich sag's mal so deutlich, ich hätte so ein Stück Brot in der Hand gehabt und hätte die Massen gesehen, die sich hinter der Wölbung immer noch gesetzt haben. Also mir wäre das wahnsinnig peinlich gewesen, so wenig in der Hand zu haben und so viele Leute vor mir. Und doch schickt Jesus einen mit den wenigen, wo man hat, los. Jesus hat nicht das Brot an dem Punkt vermehrt, wo er gebetet hat und auf einmal zack, bumm, standen da 153 Körbe mit Brot und 174 Körbe mit Fisch da. Und die hatten Mühe, das auszuteilen. Nee, die sind mit diesen wenigen losgelaufen. Das ist das Spannungsfeld. Das Glaubensspannungsfeld, dass Gott uns mit den wenigen, was wir haben, losschickt. Ich habe vor kurzem jemanden gefragt, wie hältst du das aus in der Gemeinde, wo so wenig Leute sitzen? Und ich habe zu ihm gesagt, das ist mein Spannungsfeld, dass ich die Leute, die dort sind, sehr, sehr gern habe. So, jetzt kriegt er mal ein Lob ab, ein Schwäbisches. Dass ich euch einfach gern habe. Und dass es mir nicht darum geht, vor einer Gemeinde zu stehen, die ja, gefühlt bis an die Erdkrümmung sich hinten neigt. Denn auch die vielen Leute, da könnt ihr euch mal bei Mose im Alten Testament informieren, die bringen auch ihre Freude mit. Wenn du morgens aufstehst und die Ersten sagen schon, kannst du mir mal helfen, wir haben da Stress mit dem anderen Zelt und so. Und meine Frau, die mag ich überhaupt nicht mehr, kann ich den dann wegschicken und die Jüngere holen und so. Also da waren ja Probleme da. Von daher lieber eine kleine Gemeinde mit wenigeren Leuten, da kann man das alles angenehm legen. Aber das Spannungsfeld ist da, ja. Wir sind wenige, und wir haben wenig, und mit diesem Wenigen möchte Jesus, dass wir trotzdem Schritte machen. Und dazu segnet er dich und mich. Und er entlässt uns in dieses Spannungsfeld. Und er sagt nicht, hey Uli, aber gell, nur dass du es weißt, aber nur für uns zwei, da hinten, gell, in unserem Spezialraum, da stehen noch 10 Körbe. Du kannst ganz entspannt losgehen. Macht er nicht. Er schickt uns los mit dem wenigen, was wir haben.
Er schickt uns in dieses Spannungsfeld einer komplexen Welt mit dem wenigen, wie er uns ausgerüstet hat. Und auf dem Weg zu den Leuten passiert dieses Wunder. Auf dem Weg, das heißt, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen,
erleben wir die Wunder.
Wenn wir im Bett liegen bleiben,
fällt uns nur der Staub auf den Boden. Mehr nicht.
Aber wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, egal ob schnell oder langsam, gebückt oder gerade, egal ob Frau oder Mann, wenn wir uns mit ihm auf den Weg machen, wenn wir mit ihm losziehen, erleben wir diese Wunder. Am Ende steht wieder eine 7. Und diese 7, die steht nicht für 7 Brote, sondern für 7 Körbe. Das sollen Körbe sein. So, machen wir hier noch einen Hängel hin, damit wir es auch tragen können. Aus 7 Brote wurden 7 Körbe, weil die Jünger losgegangen sind. Weil sie sich das getraut haben, mit diesem Wenigen loszuziehen. Es ist total entspannt, mit einer großen Gemeinde loszuziehen und zu sagen, so, wir evangelisieren jetzt oder wir erreichen jetzt unsere Nachbarn. Total einfach, jeder nimmt ein Haus und wahrscheinlich wird jeder Dritte irgendwas erreichen oder jeder Zehnte. Aber die Herausforderung besteht doch in diesem Kleinen zu vertrauen. Mit diesem Kleinen, was Jesus uns anvertraut hat, loszuziehen. Und mit diesem Kleinen gewiss zu sein, er macht aus dem Wenigen ganz viel. Wenn wir uns getrauen, für ihn Schritte zu machen. Das sollen Schritte sein. Okay.
Das finde ich spannend. Das finde ich total spannend, wie Jesus das macht. Dass er auch mit unserem Kleinen, was wir haben und wo wir oft nicht sehen, dass er das vermehren kann. Das Schlimmste an der Vermehrung ist, da komme ich noch auf ein Gleichnis, wenn wir es vergraben. Das ist das Schlimmste, weil dann wird es uns weggenommen. Und deswegen einfach Mut machen für diese Woche. Schau nicht auf das, was du nicht hast. Streck dich nicht aus und überleg dir, wie du das, was du nicht hast, bekommst, sondern geh mit dem los, was dir Jesus anvertraut hat. Was du in der Tasche hast. Und ich kann dir nur versprechen, Jesus kann aus dem Kleinen, was er dir gegeben hat, Großes machen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Heiland, danke, dass du durch Beispiele, die damals wirklich passiert sind, auch heute noch zu uns sprichst. Bitte schenk uns diesen Mut, mit dem Anvertrauten von dir für dich loszuziehen, zu Menschen, die dich noch nicht kennen. Schenk uns den Mut, auf das zu sehen, was du mit uns vorhast. Heiland, ich bitte dich jetzt darum, Heiland, du deine Hand über uns und segne uns, dass wir gesegnet sind wie die Jünger, die mit 7 Brote und kleinen Fischen losgezogen sind und 7 Körbe mit nach Hause gebracht haben. Und 4000 wurden satt.